So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmöbelisten. Heute begrüße ich Dr. Daniel Pauli von Linklaters. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ich bin Partner der internationalen Sozietät Linklaters, bin beheimatet am Standort Frankfurt und leite von dort aus die deutsche TMT-Praxis von Linklaters. TMT steht für Technology, Media and Telecommunication. Zusätzlich bin ich Global Co-Head unseres Automotive-Sektors. Das heißt, ich verantworte in dieser Funktion das, was wir als Linklaters in vielen Bereichen des Automotive global machen und freue mich, Herr Wag, ganz herzlich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, unser Thema ist das automatisierte Fahren und es ist ja eine große Debatte um die rechtlichen Aspekte, die ethischen Aspekte des automatisierten Fahrens. Aber grundsätzlich ist erstmal die Frage, ist automatisiertes Fahren in Deutschland überhaupt zulässig?
Die Frage klingt auf den ersten Blick ein bisschen einfacher und ein bisschen vielleicht ein bisschen simpler, als sie tatsächlich ist. Insofern eine sehr, sehr gute Frage. Automatisiertes Fahren ist in Deutschland zulässig und da unterscheidet sich Deutschland durchaus auch von anderen Ländern. 2017 hat der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber, das Straßenverkehrsgesetz geändert und automatisiertes Fahren im Regelbetrieb, das heißt also nicht nur im Testbetrieb, sondern tatsächlich im Regelbetrieb auch unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig erklärt.
Ja, ist ja häufig dann die Frage, es kursiert ja diese Skala jetzt auch schon im breiteren Kreis der Fachwelt herum. 1 ist komplett menschlich, 5 ist wirklich fahren ohne menschlichen Einfluss, also es gibt keine Steuerelemente mehr, keine Bremse. Was wäre jetzt erstmal so grob in Deutschland zulässig?
Klar, Stufe 1, Stufe 2, überhaupt gar keine Frage. Aber auch, und das hat der Gesetzgeber klargestellt, die Stufen 3 und 4. Das heißt, bis 4 kann man hochgehen, noch gibt es das nicht im Regelbetrieb auf deutschen Straßen. Aber wenn es das gäbe, ist Deutschland ein der wenigen Länder, in denen tatsächlich auch Level 3 und Level 4 gefahren werden könnte. Level 5 funktioniert noch nicht, das ganz autonome Fahren im Unterschied zum automatisierten Fahren, aber das tatsächlich das ganz autonome Fahren, das ist insbesondere vom Wiener Übereinkommen für den Straßenverkehr, völkerrechtlicher Vertrag, den auch Deutschland ratifiziert hat, nicht vorgesehen. Sprich, da muss man sich dran halten und dementsprechend sieht die Straßenverkehrsordnung dann auch Level 5 noch nicht.
Wenn man sich jetzt diese Modellvorhaben in Deutschland mal anguckt, es fing ja 2016 mit dem guten Olli auf dem Eures Campus an. Das ist also ein Projekt der Bahn gewesen, wo man automatisiertes Fahren erprobt hat. Dann war da immer ein Sicherheitsfahrer dabei. Das gleiche gilt auch für den E-Mover, der nun langsam mal getestet werden sollte. Ist das eine Möglichkeit, diese viel beschriebenen Roboter-Shuttles in unsere Innenstädte zu bringen, wenn in irgendeiner Form noch ein Mensch eine Kontrollfunktion innehat? Ob er nun anwesend ist oder digital, mag dahingestellt sein. Aber welche Rolle hat ein Mensch als kontrollierende Instanz beim automatisierten Shuttle-Betrieb praktisch?
In Deutschland noch eine ganz wesentliche Rolle, weil in Deutschland davon ausgegangen wird, dass ein sogenannter Remote Operator nicht ohne weiteres zulässig ist. Dazu mag es Ausnahmegenehmigungen geben, aber auch dort wieder, wenn wir den Begriff des Regelbetriebs bemühen, im Regelbetrieb geht das Straßenverkehrsgesetz davon aus, dass der Fahrzeugführer, der Fahrer sich im Auto befindet und nicht an irgendeiner Stelle außerhalb des Autos, selbst wenn er die entsprechenden digitale rationale Kommunikationsmechanismen mit dem Wagen verbunden ist. Nein, der Fahrer, der Führer muss im Auto noch sitzen.
Das ist ja schon eine kleine Hürde für das Feld. Aber wie freundlich ist unsere Rechtsprechung eigentlich für das automatisierte Fahren? Es wird jetzt häufig korportiert und beschrichtet, dass in den USA die Bedingungen besser sind. Mir erzählen Unternehmensberater, dass in China schon die ersten Fahrzeugflotten mit relativ wenig Testkilometer wirklich in den öffentlichen Verkehr kommen. Wo steht Deutschland da, was die rechtlichen Voraussetzungen eben angeht?
Ist eine gute Frage. Und als Jurist bin ich natürlich geneigt dazu zu sagen, dass das hängt davon ab, das kommt darauf an. Tatsächlich sind die USA bislang der einzige Staat, in dem Stufe 5, in dem Level 5 im öffentlichen Straßenverkehr, jedenfalls in Teilen der USA rechtlich zulässig ist. Als Beispiele mögen wir hier Kalifornien und Arizona nehmen. Kalifornien hat recht hohe rechtliche Anforderungen und recht detaillierte technische Vorgaben, wohingegen Arizona ganz gegensätzliche Position verfolgt und relativ geringe Anforderungen stellt. Noch nicht mal ein Unfalldatenspeicher muss vorhanden sein. Ein Notfallplan ist nicht erforderlich. Besondere Schulung ist nicht erforderlich. Eine Selbstzertifizierung reicht aus. Auch eine erhöhte Versicherungssumme ist dort nicht vorgesehen. Das ist natürlich, wenn man die Innovation anziehen möchte, wenn man das ganz besonders fördern möchte, das autonome oder das automatisierte Fahren, dann sind dort die Bedingungen sehr gut. Wenn wir jetzt die Brücke aber schlagen nach Europa und insbesondere die EU-Länder uns ansehen, dann sind die, wie ich das eingangs gesagt habe, an die Wiener Straßenverkehrskonvention gebunden. Die USA hat die übrigens nicht unterzeichnet, deshalb ist dort Stufe 5 auch möglich. Aber die EU-Länder haben die ratifiziert und von den EU-Mitgliedstaaten ist tatsächlich Deutschland das einzige Land, in welchem der Regelbetrieb für die Stufen 3 und 4 vollumfänglich zugelassen wurde. Also wie ich das auch eingangs gesagt habe, in Deutschland dürfen Sie die Stufen 3 und 4 tatsächlich im Straßenverkehr ausreizen. Das ist beispielsweise, wenn wir nach Österreich schauen oder wenn wir nach Frankreich schauen, dort nicht der Fall. Dort gibt es Regelungen für den Testbetrieb, der aber sich natürlich vom Regelbetrieb, wie in Deutschland vorgesehen, unterscheidet. Gleichwohl, und das kann man, denke ich, auch sagen, glänzt nicht alles in Deutschland. Beispielsweise die Testumgebung, Testfahrten, das, was andere Länder geregelt haben, ist in Deutschland gar nicht geregelt, ist in der Regel in Deutschland auch den Ländern überlassen. Das heißt, hier haben wir ein bisschen einen Flickenteppich. Da wäre es schön, wenn es Regelungen in Deutschland gäbe, einheitliche Regelungen, insbesondere auf Hersteller, die das dann ausprobieren möchten, wie Wagen, wie autonome Fahrzeuge getestet werden dürfen innerhalb Deutschlands.
Aber ich höre da auch ein bisschen eine Option für die deutschen Akteure raus. Denn diese sehr, ich nenne es mal, laschen Vorgaben in Kalifornien werden ja auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht 1:1 einfach auf den europäischen, meinetwegen asiatischen, australischen Märkten übernommen werden. Es muss ja in irgendeiner Form ein rechtliches Konstrukt geben. Also was ich meine, die Absatzmärkte werden ja nicht einfach die kalifornischen Regeln übernehmen, wenn für Level 5 Fahrzeuge, sondern sie wollen, orientieren sich vielleicht auch mehr am europäischen Sicherheitsstandard. Also dieser vermeintliche Vorteil, der jetzt in der Anfang dieses Innovationsfeldes da ist, also die sehr laschen, die sehr weitreichenden Öffnungen in den USA, bedeuten ja nicht automatisch, dass man mit diesem Ansatz Weltmärkte erobern kann, oder?
Ich glaube, das ist ein richtiger und wichtiger Punkt. Und da spielt dann auch wieder dieses Wiener Übereinkommen für den Straßenverkehr eine wesentliche Rolle. Das wurde von 78 Staaten ratifiziert. Mit dem Wort habe ich meine Probleme. Das heißt aber, die Rahmenbedingungen, die in dieser Wiener Straßenverkehrskonvention vorhanden sind, auf die können sich die Hersteller in 78 Staaten verlassen. Und das Ärgerlichste, das Dümmste, was es natürlich gibt, ist, wenn ein Auto bis zur Grenze fährt, autonom, und dann ab der Grenze der Fahrer, der in dem Wagen sitzt, wieder übernehmen müsste, weil plötzlich in einem bestimmten Staat ein anderes Regime herrscht. Das heißt, die Vereinheitlichung des Rechtsrahmens sehe ich genauso wie Sie oder genauso wie Ihre Frage es insinuiert hat. Das hat, denke ich, im Wettbewerb mittelfristig Vorteile, weil das natürlich für die Hersteller einen verlässlichen Rahmen zum Agieren gibt.
Okay, also so erstmal für Google, die gelten ja allgemein als Vorreiter der ganzen Branche mit ihren 8 Millionen realen Testmillimetern und ich glaube 8 Milliarden virtuellen, aber die Zahlen sind auch ein bisschen veraltet, muss das nicht bedeuten, dass sie den Markt komplett aufrollen, sondern man muss eine Lösung haben, die diesem Rechtskonstrukt der Wiener Konvention eben gerecht wird, und dann kann man eben die beschriebenen 78 Märkte und Nationen mit automatisierten Fahrzeugen versorgen.
Ganz genau so ist es.
Okay.
Natürlich lässt die Wiener Konvention noch Luft, die genutzt wird von Staaten, die Konvention ratifiziert haben, das ein oder andere wird anders aufgefasst, wird anders lokal umgesetzt. Eine gewisse weitere Harmonisierung wäre auch dort sicherlich wünschenswert.
Aber einerseits hatten wir jetzt immer die ethische Debatte, welches Auto wird von welchen Menschen tötet der Google-Algorithmus, aber ein anderes Thema ist ja immer die Haftungsfrage. Warum ist die so zentral? Also wer haftet beim Unfall?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe, warum die Haftungsfrage relativ schnell aufs Tableau kommt und relativ schnell immer wieder diskutiert wird. Das ist einmal natürlich der Punkt, dass das in der Praxis mit Tragik und Dramatik zu tun hat. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wenn ein Algorithmus ein Kind überfährt oder ein Algorithmus, und das ist der zweite Grund, warum diese Frage immer wieder diskutiert wird, diese Dilemma-Probleme, wenn ein Algorithmus sich entscheidet, den Menschen 1 oder tötet das Auto den Menschen 2. Das sind sehr fundamentale, grundlegende Fragestellungen, die über das Rechtliche hinaus natürlich eine ganz erhebliche ethische Tragweite haben.
Okay. Und eine richtige Antwort auf die Haftungsfrage haben wir eben in der neuen Welt auch noch nicht. Das wird man dann sehen. Also wann eine wirkliche Haftung zur Maschine rübergeht und sie dann eben beim Hersteller, beim Anbieter landet, das ist soweit noch nicht abzusehen.
Ach, ich glaube schon ein Stück weit. Wir müssen dazu im Hinterkopf haben und anerkennen, dass insbesondere in Europa, Deutschland, Österreich schauen, aber auch Frankreich, dass dort nicht differenziert wird. Haben wir ein Level 1 Fahrzeug, das einen Unfall verursacht hat, oder dort natürlich der Fahrer, oder haben wir ein Level 5, ganz abgesehen davon, dass das im Moment noch nicht zulässig ist, oder sagen wir mal Level 4 Fahrzeug, das einen Unfall verursacht hat, da wird nicht differenziert. Das heißt, es gibt auf Deutschland gesehen, natürlich die Halterhaftung, das heißt, es ist eine verschuldensunabhängige Haftung, eine sogenannte Gefährdenshaftung, wenn ein Auto jemand anderen, wenn durch ein Auto jemand anderen Schaden zugefügt wird, dann haftet der Halter dafür. Das ist das, wofür die Haftpflichtversicherung in der Regel dann einspringt. Und da ist ganz interessant zu erkennen, dass die Haftungsbegrenzung, die das Straßenverkehrsgesetz vorsieht, für nicht automatisiert fahrende Autos da einen Haftungsdeckel bei 5 Millionen sieht. Aber das liegt daran, zweiten Punkt der Fahrerhaftung, weil die Fahrerhaftung bei automatisiert agierenden Autos, bei automatisiert fahrenden Autos möglicherweise keine so große Rolle mehr spielt, denn wenn ein automatisiert fahrendes Auto einen Unfall verursacht, ist der Fahrer daran möglicherweise gar nicht mehr schuld. Das heißt, hier kann es zu einer gewissen Haftungslücke kommen, weil die Fahrerhaftung ist gesetzlich der Höhe nach unbeschränkt. Das ist die zivilrechtliche Haftung nach dem BGB. § 823, die sogenannte deliktische Haftung, ist unbeschränkt. Die Haltehaftung ist beschränkt auf 5 Millionen. Und das hat der Gesetzgeber gesehen und hat dann tatsächlich für automatisierte Fahrzeuge den Haftungsdeckel von 5 auf 10 Millionen erhöht. Und dann haben wir schließlich die Herstellerhaftung. Und da wird es dann interessant, wenn der Fahrer nicht mehr verantwortlich ist für einen Unfall, sondern in Anführungszeichen das Auto, dann ist es natürlich nicht das Auto, das haftet, wo man sich nachfragen muss, das Auto als solches kann nicht haften, sondern dann stellt sich natürlich die Frage, hat der Hersteller einen Fehler gemacht? Da gibt es die Produkthaftung, das Produkthaftungsgesetz kann den Importeur treffen, kann den Hersteller eines defekten, eines falschen Bauteils treffen, beispielsweise aber auch den Programmierer oder das Unternehmen, das die Software programmiert hat, wenn sich in der Software die Programmierung ein Fehler eingeschlichen hat. Das heißt, dort, und das schließt jetzt den Kreis, kommt zurück auf Ihre Frage, dort geht tatsächlich die Haftung dann, je weniger der Fahrer haftet, umso mehr wird der Hersteller haften müssen, weil der Fehler dann im Auto gelegen hat, in vielen Situationen. Allerdings wird der Hersteller damit umgehen können, vermutlich in Zukunft. Zwar wird sein Anteil an der Haftung größer werden, da aber davon auszugehen ist, dass insgesamt deutlich weniger Unfälle passieren durch automatisiert fahrende Fahrzeuge. Schließlich ist unstreitig, dass etwa noch der Unfälle durch menschliches Versagen, durch menschliches Fehlverhalten verursacht werden. Das heißt, absolut gesehen werden die Unfälle deutlich runtergehen, die Zahl der Unfälle deutlich runtergehen, sodass eine Verschiebung der Haftung mehr zum Hersteller, dem Hersteller letztendlich nicht mehr wehtun wird, als das heute der Fall wird, weil, wie gesagt, die absolute Zahl, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass die absolute Zahl der Unfälle signifikant sinkt.
Aber jetzt nochmal für Menschen ohne zwei Staatsexamen in Jura. Gegenwärtig, was wir jetzt an Fahrzeugen haben, sagen wir mal, das ist Level 2, 2,5, 3, wenn man großzügig ist. Da gilt die alte Regel, wenn ich von meinem Navi in der Einbahnstraße Verkehr falsch rum einfahre, weil das Navi gesponnen hat, dann ist es mein Fehler. Ich bin als Fahrzeugführer verantwortlich und muss den Strafzettel bezahlen. Ja. Erstmal gilt das und dann wird sich dieses Szenario, was Sie eben skizziert haben, die Haftung in der absoluten Zahl kleiner und geht dann aber zum Hersteller rüber. Das könnte kommen, aber das ist momentan noch Zukunftsmusik.
Das ist in der Tat mein Verständnis, denn es gibt ja keine Fahrzeuge bislang im Straßenverkehr, bei denen ich nur das Ziel eingebe und dann fahren wir selbstständig los und erreichen das Ziel wirklich ohne mein Zutun. Wenn das aber soweit ist und ich gebe mein Ziel ein und das Fahrzeug fährt dann plötzlich gegen die Einbahnstraße, dann stellt sich natürlich die Frage, und dann passiert was, und dann stellt sich natürlich die Frage, habe ich als Fahrzeugführer, als Fahrer schuldhaft gehandelt, also insbesondere fahrlässig, habe ich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen, zum Beispiel, weil ich wusste, dass das Navi defekt ist, weil ich wusste, dass das Navi hin und wieder spinnt, dann darf ich mich da natürlich nicht drauf verlassen. Wenn ich aber, oder ich habe es manipuliert, um schneller ans Ziel zu kommen beispielsweise, dann darf ich mich nicht drauf verlassen und dann hafte ich nach wie vor dafür. Wenn ich aber keinerlei solche Anhaltspunkte habe, wenn ich nicht die Technik manipuliert habe, dann ist das ein Fall, ist das ein gutes Beispiel dafür, wo der Hersteller, derjenige, der das Navi programmiert hat, dann wohl haften würde.
Diese Fragestellung, wer hat die Datenhoheit in dem Feld? Sollten es Versicherungsgesellschaften haben? Sollten es die Autohersteller, also die Betreiber der Flotten haben?
Das ist eine ausgesprochen spannende Frage. Und abhängig davon, mit wem Sie reden, sprich mit einem Vertreter von der Versicherung oder vom Automobilclub oder von den OEMs oder von Werkstätten oder mit dem Halter des Fahrzeugs selbst, werden Sie ganz viele unterschiedliche Antworten bekommen, weil natürlich alle an diese Daten rankommen wollen. Die Daten sind bares Geld. Und wenn wir auf ein OEM beispielsweise schauen, dann braucht der OEM diese Daten, um weitere Funktionen zu entwickeln, Funktionen des automatisierten Fahrens, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, die er über das Fahren quasi als nächste Schicht, als nächsten Layer legen kann, oder um die Daten dann auch unmittelbar kommerzialisieren zu können, also sprich verkaufen zu können.
Ja.
Ein großer OEM, Sie hatten eben das Beispiel Volkswagen genannt, gibt auch noch andere große OEMs, wenn die beispielsweise ihre Wetterdaten, die sie ja über die automatische Steuerung des Scheibenwischers ziemlich genau nachvollziehen können, ziemlich genau erheben können, wenn das beispielsweise an Wetterdienste verkauft wird, kann da durchaus, und das ist nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen, kann da durchaus auch noch nett Geld verdient werden können, abseits des klassischen Autogeschäfts. Gleiches gilt natürlich für Versicherungen, die auf die Grundlage der Daten diese Pay How You Drive oder Pay As You Drive Modelle legen können und so weiter und so fort. Diese Daten werden im Fahrzeug erhoben und werden ausgeleitet, typischerweise erstmal an das Backend des OEMs, in dem die Daten dann verarbeitet werden. Da die in der Regel die Daten mit der FIN, Fahrzeugidentifizierungsnummer, verbunden sind, haben wir personenbezogene Daten. Es ist unstreitig inzwischen, dass die FIN ein personenbezogenes Datum ist und damit alle Daten, die mit der FIN verbunden sind, sind personenbezogene Daten. Damit sind Sie dann mitten im Datenschutzrecht drin. Und um hier den Kreis zu schließen, um auf Ihre Ausgangsfrage zur Datenhoheit zu kommen, es gibt jetzt in Deutschland kein Eigentumsrecht oder dergleichen an Daten, sondern die wesentliche Determinante ist dort das personenbezogene Datum und die Person, auf die sich das Datum bezieht, die hat die Verfügungsbefugnis grundsätzlich mal, der ist die zugeordnet gesetzlich über das Datum. Das heißt, solange diese Daten, die ein Auto generiert, mit der FIN verbunden sind, ist die Verfügungsbefugnis über dieses Datum bei den Personen, die das Fahrzeug steuern.
Okay. Ja, wenn man da verschiedene Kriterien anlegt wie Sicherheit, dann ist es doch plausibel anzunehmen, es ist am besten, dass diese Fahrzeugdaten zu den OMMs kommen, vielleicht auch zum TÜV, um einfach eine Optimierung dieser Technologie vorzunehmen. Ich lege jetzt mal verschiedene Kriterien an die gegenwärtige rechtliche Situation. Wenn ich die Daten beim OEM auswerten lasse, um das Fahrzeug immer besser zu machen, immer sicherer, das ist erstmal sehr vorteilhaft. Aber dazu müsste ich zustimmen als Besitzer der Fahrzeugdaten mit einer FIN-Nummer.
Richtig, ganz genau.
Okay.
Da stellt sich ja auch immer die Frage, was ist im Einzelfall sicherer? Und die mindestens genauso interessante Frage ist, wer stimmt zu? Der Halter, auf den das Auto zugelassen ist, der Fahrer, die Beifahrer. Die Daten sagen ja über alle Personen, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Fahrzeug stehen, durchaus, durchaus was aus. Und dann überlegen Sie mal, Halter kann theoretisch auch ein Kind sein, Fahrer kann kein Kind sein, aber Halter kann ein Kind sein. Dann kommen wir in noch ganz andere Problemregionen. Also die Frage, wer kann überhaupt zustimmen, ist eine äußerst interessante Frage an der Stelle.
Ich als rechtlicher Laie würde jetzt sagen, wenn ich zu schnell fahre mit dem Auto meines Vaters, bekommt mein Vater den Bußgeldbescheid. Diese Logik müsste ja so grundsätzlich auch bei den Fahrzeugdaten gelten, oder?
Der Unterschied ist dort nur, dass Ihr Vater den Bußgeldbescheid aufgrund hoheitlichen Handelns bekommt. Nämlich die Daten gehen an eine Behörde, beziehungsweise das Bild vom Nummernschild, das ausgelesene Bild des Nummernschilds, gehen an eine Behörde und diese Behörde findet heraus, wer hinter dem Nummernschild steckt. Und derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen ist, der bekommt dann den Bescheid. Bei den OEMs ist das ganz anders. Da haben wir keine Behörde, die handelt, sondern da haben wir ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen, das ganz andere, potenziell ganz andere Interessen verfolgt als die Behörde, die einfach nur den staatlichen Bußgeldanspruch an der Stelle, die Sanktionierung durchsetzt. Aber das macht ein OEM nicht. Der braucht die Daten für ganz, ganz andere Zwecke, woraus sich dann ganz andere Implikationen, auch im Hinblick darauf, ist das überhaupt zulässig oder ist das nicht zulässig, ergeben. Denn der Gesetzgeber hat es natürlich relativ einfach. Der kann sagen, die Erhebung des Nummernschilds, die Verknüpfung des Nummernschilds zum Halter und das Schreiben eines Bußgeldbescheids an den Halter ist zulässig. Punkt. Aber dieses vergleichsweise einfache Vorgehen, einen Erlaubnistatbestand für die Nutzung der Daten zu schaffen, das haben natürlich OEMs oder Versicherungen oder alle privatwirtschaftlich Agierenden natürlich nicht.
Okay. Wenn ich jetzt diese Daten, meine Fahrzeugdaten versehen mit der PIN-Nummer an die Versicherung geben würde, es wäre einfach möglich, sichere Fahrer von unsicheren Fahrern zu unterscheiden, verantwortungsvollen Umgang mit den ersten Automatisierungstools von Level 2 und Level 3, also reagiere ich trotzdem schnell und so weiter, all das wäre ja möglich. Das heißt, man hätte so eine, wenn man es an die Versicherung gäbe, die Möglichkeit, sicheres Fahrzeugverhalten von unsicherem mit entsprechend niedrigeren Prämien zu belohnen. Das wäre der Vorteil, wenn ich diese Fahrzeugdaten an Versicherung geben würde.
Das genau ist der Hintergrund von diesem Pay-How-You-Drive oder Pay-As-You-Drive Modellen, die vorausschauendes, langsames Fahren belohnen und entsprechend weniger langsames, vorausschauendes Fahren sanktionieren durch höhere Prämien. Aber auch das geht natürlich nicht, ohne dass der Fahrer, der Versicherungsnehmer an der Stelle zugestimmt hat. Dann allerdings wird es interessant, wenn das Auto von mehreren genutzt wird, sodass man sich überlegen muss, gilt so eine Police möglicherweise dann nur für den Fahrer selbst? Und muss man dann zusätzlich noch Haftpflichtversicherung abschließen, denn Auto muss ja haftpflichtversichert sein, egal wer damit fährt. Oder sagt man von Anfang an, mit dem Fahrzeug dürfen nur bestimmte Personen fahren, nämlich alle die zugestimmt haben zu diesem Modell. Aber auch dann kommt man nicht darüber hinweg. Es kann ja immer jemand mit dem Wagen fahren, der gerade nicht zugestimmt hat. Dann brauche ich wieder so eine Grundabsicherung, nämlich die Haftpflicht, weil sich das Fahrzeug nicht ohne Haftpflicht im Verkehr bewegen darf. Also ganz spannende Fragen, die sich darum ergeben.
Ja, das wird langsam auch für mich ein bisschen sichtbarer. Also wir haben immer dieses grundsätzliche Problem, dass es eben keine Behörde ist, sondern an ein privatwirtschaftliches Unternehmen gibt und da muss dann wirklich eindeutig identifiziert werden, wer genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Datum gefahren hat und eben für den Schaden verantwortlich war. Aber eine andere Frage, bei meinem Versicherungsmodell, also wenn ich einfach intelligenter, sicheres Fahren vom unsichereren Fahren entscheiden könnte, das ist ja heute in der Rechtslogik auch so ähnlich. Also wenn ich als 20-Jähriger einen 200 PS starken Golf kaufe, muss ich mehr Versicherung zahlen, als wenn ich mit 40 einen Volvo Diesel kaufe. Also diese Logik, dass man aus Erfahrungswerten rausschließt, wer sicher und vorsichtig fährt, ist ja schon in dem Versicherungsmarkt drin.
Richtig, und Sie haben selbst schon exakt das benannt, was den Unterschied zu der individuellen Datenerhebung ausmacht, nämlich aus Erfahrungswerten. Da sitzen Versicherungsmathematiker, unglaublich intelligente Leute, die
Ja.
aus Zahlenbergen Informationen rausziehen, die ich niemals daraus ziehen könnte. Und aufgrund dieser allgemeinen generellen Werte berechnen die bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass ein 20-Jähriger mit einem 200 PS Golf möglicherweise mehr mitmacht als mit einem 60 PS Fiat 500. Aber, und das ist der große Unterschied, wenn es dann um die individuelle Datenverarbeitung geht, da setzen wir natürlich ganz woanders an, nämlich bei der individuellen Fahrweise, beim individuellen Umgang einer Person mit einem PKW. Und aus diesen Daten, die ich da bekomme, kann ich natürlich noch ganz andere Informationen rausziehen. Möglicherweise bekomme ich da sogar Gesundheitsdaten rausgezogen,
Okay.
wenn ich bestimmtes Fahren, bestimmte Fahrart zurückführen kann auf bestimmte Erkrankungen oder ich kann feststellen, wo jemand hinfährt, was man ja möglicherweise auch nicht immer möchte, dass Dritte genau nachvollziehen können, wohin ich fahre und das Auto möglicherweise längere Zeit abstelle.
Da bleibt ja dann noch, wenn ich mein Spiel ein bisschen weiterspielen möchte, noch sagen wir mal der TÜV oder das KBA übrig. Man könnte diese Fahrzeugdaten ja an den TÜV übermitteln. Der ist so ein relativ neutraler Dritter in diesem Geflecht aus Herstellern, Versicherungen und Autofahrern. Das KBA ist eine Behörde, es wäre sicherlich ein sehr weiter Weg, das zu ändern. Aber wenn so ein neutraler Dritter die Daten hätte, dann hat er erstmal nur Kosten, weil er die Daten halten muss, und das ist nicht sehr viel. Und dann kann man eben darüber re die Regelung treffen, was mit diesen Daten passieren soll. Also man kann sie dazu nutzen, die Systeme erst einmal auszureifen. Man kann passgenauer, intelligenter Risiken im Verkehr abschätzen, dadurch Prämien senken oder erhöhen. Wäre das nicht der Königsweg? Aus einer gesellschaftlichen Sicht.
Weiß ich nicht. Also, wenn Sie TÜV als neutralen, quasi neutralen Dritten hier bezeichnen,
Ja.
würde die Deka vermutlich jetzt geschockt vom Stuhl fallen, wenn sie das hört, und würde direkt auch entsprechende Ansprüche anmelden. Und auch was das Kraftfahrtbundesamt angeht, muss man natürlich überlegen, ob der Staat tatsächlich geeignet ist, über die sinnvolle oder auch weniger sinnvolle Verwendung solcher Daten zu entscheiden. Aber Sie haben den Begriff Königsweg verwendet und ich glaube, es gibt einen Königsweg, über den wir bislang noch nicht gesprochen haben, der aber viele, wenn nicht gar alle Probleme löst. Nämlich, dass die Daten, bevor sie ausgeleitet werden, sprich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt anonymisiert werden.
Okay.
Dass man den Personenbezug, was häufig die FIN ist, dass man den Personenbezug entfernt, aber es gibt auch noch mehr, je mehr Daten Sie bekommen, desto mehr Personenbezug haben Sie dann schon drin. Aber dass Sie das herausnehmen, den Personenbezug, und dann verwenden. Sie können ja sehr viele Daten verwenden. Um zurückzukommen auf mein Beispiel mit regnet es irgendwo auf der A3 gerade, weil plötzlich bei den ganzen PKWs die automatischen Scheibenwischer angehen. Dafür brauchen Sie gar keine FIN, die dahinter steckt oder überhaupt gar keinen Personenbezug. Dieses Datum ist genauso viel wert, wenn sie das ohne den Personenbezug bekommen. Und ganz, ganz viele Daten, die sie brauchen, um die Zukunftsmobilität, um das automatisierte Fahren weiterzuentwickeln, um Geschäftsmodelle darauf zu setzen, übrigens auch im Versicherungsbereich. Für diese Daten brauchen Sie keinen Personenbezug, sondern diese Daten können Sie anonymisiert verwenden. Deshalb glaube ich, dass ein effektives Anonymisierungskonzept, mit dem Sie die Daten aus dem Auto herausholen, dass das tatsächlich der Königsweg ist und unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet, diese Daten dann auch zu kommerzialisieren.
Hauptsächlich eben, weil der Datenschutz permanent gegeben ist.
Genau. Und wir haben ja mit einer Herausforderung, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die unter dem Begriff Geofencing häufig erwähnt wird. Das ändert sich ja auch das Regime. Sie fahren über die Grenze, gut, innerhalb der EU gleich, aber Sie fahren über die EU-Außengrenze mit dem Auto und dann sind Sie plötzlich unter einem anderen Datenschutzregime, dürfen möglicherweise Sachen, die Sie in der EU gemacht haben, gar nicht mehr oder umgekehrt, Sie kommen in die EU rein und plötzlich dürfen Sie Sachen, die außerhalb der EU möglich waren, innerhalb der EU gar nicht mehr machen. Das ist ja ausgesprochen komplex, das Thema. Und das in den Griff zu bekommen, kostet Unmengen an Geld. Da wäre es deutlich sinnvoller, auch in so einer Situation, wenn man sagt, ich entferne den Personenbezug und verwende dann die Daten.
Es wäre dann auch wichtig, bei den Geschäftsmodellen praktisch die Möglichkeit zu offerieren. Wir haben hier die ersten Startups, die in diesem Feld unterwegs sind. Dass man zum Beispiel einfach vor die Entscheidung gestellt wird, wenn ich jetzt fahre mit diesem Shuttle, kann ich entweder kostenlos fahren oder ich muss etwas kostenlos, dann muss ich mir Werbung angucken oder ich bezahle, dann bezahle ich mir keine Werbung. Das heißt, man kann, wenn man die Daten anonymisiert hat, ja trotzdem Geschäftsmodelle entwickeln. Und dann eben auch entsprechende Pricing-Strategien entwickeln.
Vollkommen richtig.
Also es würde keine, gibt es irgendwelche Nachteile, wenn ich es auch nicht automatisiere?
Wenn Sie automatisieren?
Nein, Entschuldigung, wenn ich die Anonymisierung der Daten vornehme, gibt es dann irgendwelche Nachteile?
Grundsätzlich, also erstmal nicht, weil plötzlich das Regime, das rechtliche Regime, das den Zaun um die Daten baut. Und man muss sagen, im Lichte der DSGVO, der EU-Datenschutzgrundverordnung, einen ziemlich guten Zaun, einen ziemlich dichten Zaun drum gebaut hat, das ist plötzlich weg. Ich muss mich immer wieder fragen, ist meine Anonymisierung noch effektiv? Beispielsweise neue Techniken. Bin ich durch Big Data mit Quantencomputern, die ich auswerten lasse, in der Lage, aufgrund der riesigen Datenmasse, die ich habe, doch die Daten wieder zurückzuführen auf einzelne Personen? Also da muss ich immer dranbleiben und sehen, dass es tatsächlich effektiv anonymisiert bleibt. Aber wenn mir das gelingt, dann habe ich jedenfalls dort keine Nachteile, wo ich nicht an das Individuum ran muss. Und dort, wo ich unmittelbar an das Individuum ran muss, beispielsweise wenn ich Modelle entwickle, Versicherungsmodelle, die bei der Fahrweise des Individuums ansetzen, dann muss ich sicherstellen, dass mir dieses Individuum ordentlich eingewilligt hat. Das heißt, ich brauche immer einen unmittelbaren Zugang zu dem Individuum. Das funktioniert also nicht mit Individuen, zu denen ich keinen unmittelbaren Zugang habe, sprich Beifahrer oder jemandem, dem ich das Auto verleihe oder der Sohn, der dann mit dem Auto fährt, zu dem habe ich keinen unmittelbaren Zugang, da funktioniert das dann schon nicht mehr. Da muss ich mir dann intelligente Wege überlegen, indem ich Beispielversicherung dann wieder für so eine Grundabsicherung sorge, die dann sich möglicherweise nicht auf Vollkasko oder dergleichen erstreckt. Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht, ist die Anonymisierung übrigens nicht nur für den Bereich der Mobilität, sondern auch für viele andere Bereiche. Denken Sie insgesamt an das Internet of Things. Mhm. Wenn ich anfange, Kühlschrankdaten auszuwerten oder Daten vom elektrischen Staubsauger, also von diesen Staubsaugerrobotern oder die ganze Cookie-Diskussion und so weiter und so fort. Wenn ich das effektiv anonymisiere, steht mir plötzlich ein Spielraum mit den Daten offen, den ich vorher überhaupt nicht hatte.
Also genau, man kann Geschäftsmodelle entwickeln und man hat eben auch die Möglichkeit, es eben anonymisiert zu betreiben. Ist nun die Frage, die für mich dann sich auch stellt, was wäre sinnvoll aus, wenn ich wirklich starken Datenschutz habe, was wäre sinnvoll? Sollten die Daten zentralisiert gesammelt werden, also irgendwo eine riesige Datenhalde in der Cloud entstehen, oder würde das nur beim direkten Zugriff, also wenn ich konkret eine Frage habe, aufs Fahrzeug ausgelesen, weil auch wenn die Datenhalde da ist, ist natürlich die Gefahr da, dass damit Schindluder getrieben wird.
Ja, also ich bin grundsätzlich auch ein Freund von Wettbewerb. Mhm. Die Daten an einer Stelle einer juristischen Person zu überlassen, die dann entscheidet, was macht man mit den Daten wie, weiß ich nicht. Also ich fänd's viel interessanter, wenn sehr viele Personen Möglichkeiten haben, also Personen jetzt im Sinne von juristischen Personen, sehr viele Unternehmen Persönlichkeiten haben, die Daten Möglichkeiten haben, die Daten zu erheben und an die Daten heranzukommen. Ich glaube, viele haben auch sehr unterschiedliche Interessen an den Daten. Viele brauchen gar nicht alle Daten und eine Versicherung würde vermutlich ganz andere Daten erheben als ein OEM oder ein jemand vom After-Sales-Bereich. So dass ich so ganz riesig großen Daten oder kein Erfordernis dafür sehe, dass es so riesengroße Datenseen gibt. Wenngleich man natürlich sagen muss, gerade die OEMs, um das Fahrzeug weiterzuentwickeln, brauchen die natürlich auch ganz, ganz, ganz erhebliche Datenmengen. Viele hundert Millionen, manche sagen über 1 Milliarde an Testkilometern allein fürs autonome Fahren. Und das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich ziemlich große Datenmengen habe.
Ist in der Tat, kann ich ja hier so ein bisschen einbringen, das ist jetzt auch schon ein Jahr alt, aber Google gilt als Weltmarktführer in dem Bereich, weil sie eben 8 Milliarden Kilometer simuliert haben und schon 8 Millionen Kilometer in den USA unter Realbedingungen gefahren sind. Und es ist dann halt die Frage, Sie haben diese großen Datenmengen, Sie können die Systeme immer mehr optimieren und es wird langsam aber sicher ja ein Wettbewerbsvorteil für die Hersteller, wenn man die Daten hat. Aber wenn wir jetzt nochmal, also im Prinzip ist Anonymisierung schon der Königsweg Ihrer Meinung nach. Wie stark muss das Konzept dann wirklich beim Auto ausgeprägt sein? Also es muss im Prinzip darf nirgendwo eine individuelle Identifizierung mit den Fahrzeugdaten vorgenommen werden. Die Daten müssen so erhoben werden, dass sie anonym sind. Das wäre so von meinem laienhaften Verständnis das stärkste Konzept der Anonymisierung bei Fahrzeugdaten.
Richtig, genau. Und je früher ich ansetze, je früher in dieser Datenkette, die man sich, Daten werden ja von Sensoren generiert im Fahrzeug, werden im Fahrzeug gesammelt, werden dann ausgeleitet über irgendeine SIM-Card, über irgendeine Embedded SIM, die da drin ist, gehen dann ans Backend des OEMs in der Regel. Natürlich kann ich anfangen, die Daten im Backend des OEMs zu anonymisieren. Wirksamer ist es aber natürlich, wenn ich das alles schon mache im Fahrzeug selbst. Also wenn im Grunde vom Backend, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien und innerhalb dieser Anwendungsszenarien mag ja auch die Anonymisierung ganz unterschiedlich sein. Also sprich, wenn ein PKW vom Backend für ein bestimmtes Anwendungsszenario einen Befehl bekommt, leite mir diese Daten aus für diesen und jenen Zweck, dass dann das Auto schon selbst entscheidet, diese und jene Daten kann ich ausleiten, weil wenn ich diese Daten zusammen ausleite, ist es dem Empfänger der Daten nicht möglich herauszufinden, wer tatsächlich hinter Steuer sitzt. Also der Personenbezug ist weg. Und auf diese Art und Weise, wenn ich ganz vorne in der Kette ansetze, ist es natürlich am effektivsten. Das wird nicht in allen Fällen möglich sein. Da muss man überlegen, an welcher Stelle in der Kette setzt man gleichwohl an, um zu meinem effektiven Anonymisierungsergebnis zu gelangen.
Es ist ja dann auch so, diese Grundunterscheidung haben wir ja da auch beim automatisierten Fahren in angestellte Fahrer und eben private Nutzung. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es fahren keine Menschen mehr, aber es gibt ja schon in Minen in Australien große Raupenschlepper Level 5, das sind schon wirklich diese geschlossenen Systeme mit Level 5. Da sind ja aber nur angestellte Fahrer, die auch dann, ja, da kann geringere Anonymisierung durchgeführt werden oder angewendet werden. Ist das so ungefähr richtig?
Das ist richtig. Die Frage ist dort, ob man dort überhaupt eine Anonymisierung bekommt. Wenn so eine Mine 20 angestellte Fahrer hat, werde ich relativ leicht immer oder relativ leicht aus vielen Daten zurückverfolgen können, wer hat das Auto wann geführt. Also spätestens, wenn ein Zeitstempel dabei ist, dann weiß ich ziemlich genau, wer wann da möglicherweise und nicht möglicherweise, wer mit dem Auto zu diesem Zeitpunkt zu tun hatte. So ein Auto führen ist ja dann auch nicht mehr das richtige, der richtige Begriff. Also das ist, glaube ich, eine Sondersituation. Das ist ja in der Regel auch kein öffentlicher Straßenverkehr, in dem diese Fahrzeuge sich bewegen, sondern das ist auf Privatgrundstücken, wo die Fahrzeuge dann grundsätzlich auch einem anderen rechtlichen Regime unterliegen.
Dann müssen wir leider auch ein bisschen zum Abschluss kommen, fürchte ich. Aber haben wir gegenwärtig rechtlich schon solche Anonymisierungsstandards in Gesetzen oder ist das jetzt noch eine Aufgabe für den Gesetzgeber, das wirklich zu einem Gesetz zu machen?
Also, was wir im Gesetz haben, und das ist wunderbar, ist, dass der Gesetzgeber gesagt hat, anonymisierte Daten sind nicht personenbezogene Daten. Das war vor der DSGVO immer so ein Streitpunkt. Sie wissen ja, Juristen können sich über einzelne Punkte wunderbar streiten. Ja. Aber das ist jetzt klar, anonymisierte Daten sind nicht personenbezogen. Vom Grundsatz her. Das heißt, damit eröffnet mir der Gesetzgeber die Möglichkeit, ein Anonymisierungskonzept zu entwickeln. Und dafür braucht man den Gesetzgeber da gar nicht, sondern das kann ich als OEM oder als Verband, der BDI arbeitet daran, soweit ich weiß, kann ich mir auch als Verband überlegen, was für ein Konzept setze ich auf, das effektiv anonymisiert. Und es kann ja möglicherweise auch dafür möglicherweise viele Wege nach Rom. Es kann unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Anwendungsfälle geben. Sprich, das Gesetz ist an der Stelle neutral. Es sagt nur, wenn ihr anonymisiert, wenn ihr das schafft, effektiv zu anonymisieren, sind wir nicht mehr im Bereich der personenbezogenen Daten und damit sind wir aus dem Datenschutzrecht draußen. Und das ist der Ausgangspunkt, der meines Erachtens eine ganze Menge Türen öffnet.
Ja, die gute DSGVO. Aber jetzt haben wir dann die Situation, dass der Gesetzgeber sagt, ihr könnt es machen, wie es wollt. Es gibt verschiedene Wege. Wie bewerten wir als Öffentlichkeit diese verschiedenen Ansätze? Das wäre ja jetzt so der nächste Schritt. Also gibt es da schon die ersten Formen, wo man sagen kann, hier ist jetzt Anonymisierung sehr gut umgesetzt worden oder hier ist Anonymisierung sehr schwach umgesetzt worden? Oder muss ich das erst in der nächsten Zeit im Rechtsgefüge finden?
Auch da eröffnet die DSGVO, oder da zeigt die DSGVO in die Zukunft, indem sie Zertifizierungen zulässt. Da wäre zu überlegen, ob es nicht Zertifikate in Zukunft gibt für Anonymisierungskonzepte. Wobei man da natürlich ein bisschen oder muss man etwas aufpassen, weil Sie sagen, schwache oder starke Anonymisierung, das ist wie schwanger, so ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder ich anonymisiere, dann ist der Personenbezug okay. Weg, oder ich anonymisiere nicht, das haben Sie, glaube ich, mit schwacher Anonymisierung gemeint, dann haben wir keine Anonymisierung, dann ist der Personenbezug noch da. Also entweder es gelingt mir oder es gelingt mir nicht. Und wenn es mir nicht gelingt, dann war es das halt, dann bin ich nach wie vor im Datenschutzrecht drin. Und da könnten in Zukunft Zertifikate, die vom TÜV in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden zum Beispiel entwickelt werden könnten, könnten da den Weg weisen, die dann sagen, hier, das ist zertifiziert als effektive Anonymisierung.
Herr Dr. Pauli, da bleibt es mir nur, mich zu bedanken. Wir sind dann jetzt mal